Ich möchte euch erzählen von dem Geheimnis des Johannes. Von dem Geheimnis des Johannes. Beim letzten Abendmahl waren ja die Jünger versammelt, unter anderem Petrus und Johannes. Wir lesen davon im Johannesevangelium Kapitel 13. Und in der Bibel heißt es von Johannes, der Jünger, den Jesus liebte. Der Jünger, den Jesus liebte. Und jahrelang habe ich gehört und selber gedacht, dass Johannes der Lieblingsjünger von Jesus gewesen sei. Ich weiß nicht, ob das auch jemand von euch gedacht hat, dass Johannes der Lieblingsjünger gewesen wäre. Aber eines Tages habe ich herausgefunden, dass es nicht stimmt, weil ja Jesus jeden Jünger lieb hatte. Und ich habe entdeckt, dass die Formulierung, der Jünger, den Jesus liebte, nur in einem Evangelium steht, nämlich in dem, das Johannes selber geschrieben hat. Also es ist so ähnlich wie Mose, von dem es heißt, er war der demütigste Mann auf Erden. Dreimal dürft ihr raten, wer diese Zeilen geschrieben hat. Mose selber. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, dann kann es nicht stimmen, aber es stimmt schon, denn Mose hat eine Offenbarung darüber, hat es von sich geschrieben. Da gehört sogar mehr Mut her, als wenn es ein anderer schreibt. Mose hat geschrieben, er war der demütigste Mann auf Erden selber. Und Johannes schrieb, der Jünger, den Jesus liebte. Und bevor wir schnell dabei sind zu sagen, der hat den Mund weit aufgerissen, wollen wir schauen, ob vielleicht nicht er, ob es vielleicht nicht sogar großartiger war, dass er das von sich sagte. Fünfmal kommt diese Formulierung vor im Johannesevangelium. Und zwar erst ab Kapitel 13. Sehr, sehr interessant. Erst in den letzten paar Kapiteln kommt fünfmal die Formulierung vor, der Jünger, den Jesus liebte. Die Frage ist, was hat Johannes hier getan? Er war sich der Liebe bewusst, die Jesus zu ihm hatte. Er konzentrierte sich auf die Liebe Jesu zu ihm. Jesus liebte nämlich alle, aber nur ein einziger hat ein Bewusstsein davon, Johannes. Die anderen Jünger waren genauso geliebt, aber sie hatten kein Bewusstsein. Darf ich euch sagen, was noch tragischer ist im Leben, als nicht geliebt zu werden? Noch tragischer als nicht geliebt zu werden, wirklich objektiv, faktisch nicht geliebt zu werden. Noch tragischer ist es, wenn du geliebt bist, aber es nicht weißt. Es gibt Ehefrauen, für die wird der Mann alles tun und sterben. Aber sie sagen ihm, ich fühle mich nicht geliebt. Sie können die Liebe nicht nehmen. Sie leben als Ungeliebte, obwohl sie geliebt sind. Ich habe öfter mal gehört, immer wieder höre ich das, ihr Männer liebt eure Ehefrauen, weil wenn der Mann die Frau liebt, dann ist ja alles in Butter. Weil jede Frau ordnet sich gerne einem Mann unter, der sie liebt. Wer von euch weiß, dass es Blödsinn ist? Ja? Das ist absoluter Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Du kannst die Frau mit Reichtum, mit Liebe, mit Hingabe überschütten und sie wird sich dir nicht unterordnen. Sie wird vielleicht dich zum Narren, zum Deppen machen und wird über dich noch lachen und spotten und dich wegschmeißen. Ja? Obwohl du sie liebst. Weißt du warum? Weil es nicht die Tatsache ist, ob du liebst, sondern ob die Frau ein Bewusstsein hat, dass du sie liebst. Wer von euch weiß, dass Gott, der Schöpfer aller Menschen, jeden Menschen immens liebt, maximal liebt? Wenn es die objektive Liebe wäre, die einen Menschen verändern würde, müsste jeder Mensch auf Erden, jeder Verbrecher, jeder müsste transformiert verändert sein. Er ist ja maximal geliebt. Aber warum sagen Menschen, Gott, du kannst dich mal, wo bist du Gott und so weiter? Weil sie kein Bewusstsein haben, dass Gott sie liebt. Das ist noch tragischer, als dass Gott sie überhaupt nicht lieben würde. Ich sagte, es gibt Scheidungen von Ehepartnern, deren Partner sie immens liebt. Es gibt Kinder, die sind von den Eltern geliebt, immens geliebt, aber den Kindern kommt es nicht an. Nicht die tatsächliche Liebe verändert dein Leben, sondern dein eigenes Bewusstsein von dieser Liebe verändert dein Leben. Nur eine Frau, die ein Bewusstsein hat, dass sie vom Mann geliebt ist, wird sich ihm unterordnen, weil sie sich der Liebe unterordnet. Aber eine Frau, die kann geliebt werden von früh bis spät, mit allem, was ein Mensch lieben kann. Wirklich, ich rede von göttlicher Liebe, nicht von menschlicher, manipulierender Liebe. Ich rede von wahrhafter Liebe. Wenn die Frau kein Bewusstsein hat, wird sie den Mann fertig machen. Fertig machen. Aber sie ist geliebt. Aber sie hat kein Bewusstsein davon. Das ist die größte Tragik auf Erden. Und so ähnlich war es mit den Jüngern. Alle waren geliebt, wirklich geliebt, aber nur einer, nur Johannes hatte ein Bewusstsein davon. Darum ging es ihm besser als allen anderen. Weil wenn du ein Bewusstsein von der Liebe hast, geht es dir besser. Amen. Es ist ungefähr so. Nehmen wir einmal an, gestern Nachmittag hatten drei Brüder Kaffee getrunken im Kaffeehaus Thomas Selle in Salzburg. Der Max, der Markus und ich. Und abends, wie ich dann heimgekommen bin, also es ist fiktiv, aber es hätte so sein können, schreibe ich in mein Tagebuch. Ich schreibe rein. Drei Brüder trafen sich heute Nachmittag im Thomas Selle. Max, Markus und der Bruder, den Jesus lieb hat. Merkt ihr was? Das kann nur einer schreiben, der ein Bewusstsein hat, dass er geliebt ist. Sonst könntest du es nicht schreiben. Jetzt kann einer sagen, aber Michael, wir müssen doch Gott lieben. In Johannes 4 heißt es, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Du kannst nicht geben, was du nicht hast. Das darum, um lieben zu können, musst du als erstes ein Bewusstsein zu haben, dass du geliebt bist. Und wenn wir erkennen, wie sehr wir von Gott geliebt sind, dann werden wir Gott lieben, dann werden wir einander lieben. Fünfmal, wie gesagt, führt mit dem Ausdruck der Jünger, den Jesus liebte. Und es wirkt Wunder, sich jede einzelne dieser fünf Stellen genauer anzuschauen. Und das machen wir in dieser Botschaft. In der Bibel heißt es, dass Johannes an der Brust von Jesus lehnte. Wenn man sich wo anlehnt, eine Frau lehnt sich an die starke Schulter eines Mannes, dann verlässt man sich auf den Mann. Oder man kann auch, manche Männer lehnen sich an die starke Schulter der Frau. Ja, wenn man sich wo anlehnt, dann verlässt man sich auf den man sich anlehnt. Der Johannes hat sich bei Jesus angelehnt. Er verließ sich auf den, an den er sich lehnte. Er verließ sich nicht auf seine eigene Kraft. Er verließ sich nicht auf seine eigene Liebesfähigkeit und seine eigene Liebe. Er verließ sich auf die Liebe dessen, an den er sich lehnte. Er verließ sich auf Jesu Liebe. Er lehnte sich nicht an seine eigene Brust, sondern an die Brust von Jesus. Als Gegenstück dazu Petrus. Petrus, kein kleiner Apostel. Petrus, ein großer Mann Gottes. Aber er macht es genau andersrum. Er rühmt sich seiner eigenen Liebe, die er zu Gott hat. Und er sagte, Herr Meister, wenn alle dich verraten, alle, ich verrate dich nicht. Ich habe Liebe für dich. Ich verrate dich bestimmt nicht. Er konnte sich nicht vorstellen, dass seine Liebe, die er so spürte in diesem süßen Moment, diese intensive Liebe, dass die trügen könnte. Dass die ihn verlassen könnte, dass die zu schwach wäre. Die Liebe war so stark in diesem Moment. Die Augen waren das warme Licht der Kerzen. Alles war so eine Atmosphäre, so ähnlich, noch inniger, noch intimer, als wenn wir in einem Kreis stehen und singen für immer und ewig. In dem Moment, da denkt jeder, wir lieben uns heiß und innig. Nichts kann zwischen uns kommen. Wir haben in den letzten Wochen erlebt, da haben einige mit uns diese Lieder gesungen, was dazwischen kommen kann, wenn es hart auf hart kommt. Und so war es mit Petrus. In diesem Flackerlicht mit den anderen zusammen. Oh, er fühlte die Liebe. Er spürte die Liebe. Meine Liebe zu dir her ist so stark. Ich gehe in den Tod für dich. Meine Liebe ist so mächtig. Sie kann mich nicht erschüttern. Und noch bevor die Nacht vorbei war, hat er dreimal seinen Meister verleugnet. Aber der Jünger, der sich auf die Liebe verließ, die Gott zu ihm hat, nicht in seinem eigenen Herzen die Liebe, sondern die Liebe im Herzen von Jesus, er verließ sich auf die Liebe da draußen im Herzen von Jesus. Der Jünger, der war am Fuß des Kreuzes, als alle ihn verließen. Der war da. Der hat nicht den Mund aufgerissen und gesagt, ich verleugne dich nicht, ich verrate dich nicht. Das hat der Petrus gemacht. Der war futsch, der war weg, ab durch die Mitte. Aber Johannes war am Fuß des Kreuzes. Und das erste Ergebnis dessen, dass du weißt, und glaubst und dir bewusst machst, dass du von Gott geliebt bist, dass du dich ständig von seiner Liebe für dich ernährst. Das ist das Erste. Du ernährst dich von seiner Liebe. Nicht, du schaust nicht auf deine Liebe, misst dir nicht den Puls, liebe ich ihn nicht. So ähnlich wie manche diese Gänseblümchen ziehen, sie liebt mich nicht, sie liebt mich. Weißt du, wie das Gänseblümchen bei der Liebe Gottes ausschaut? Er liebt mich, er liebt mich, er liebt mich, er liebt mich. Ich habe Scheiß gebaut, er liebt mich. Ich war untreu, er liebt mich. Ich bin unwürdig, aber er liebt mich. Er hat mich würdig gemacht. Er liebt mich, 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 er liebt mich. Das ist das Gänseblümchen der Liebe Gottes. Merkst ihr? Da gibt's keine Er liebt mich nicht zwischen Blümchen. Gibt's nicht. Er liebt mich, er liebt mich, er liebt mich. Sag mal ganz deutlich, er liebt mich. Bist du sicher? Dann sag's nochmal, er liebt mich. Amen, er liebt dich. Wenn du dich auf die Liebe, die er zu dir hat, verlässt, dann ist es ein Fixpunkt, ein fester Anker. Deine eigene Liebe kann kommen und gehen, aber die Liebe von ihm ist beständig und sie wird dein Leben stabilisieren. Und wenn du von einem Gottesdienst wie heute nach Hause kommst, dann kann es auch sein, dass du dich ziemlich gut fühlst. Mann, bin ich gut drauf, ich liebe Jesus. Und schon bist du selbstbezogen. Es geht um deine Liebe. Du schaust auf dich selber, auf deine eigene Liebe und nicht mehr auf Jesus und auf seine Liebe. Und dann nimmt manchmal die Liebe wieder ab bis nächste Woche. Und so schwankt deine eigene Liebe und sie wackelt. Aber seine Liebe ist ein Fixpunkt, ist stabil, eine Konstante. Und wir sollten immer unsere Augen auf das richten im Leben, was fest und unerschütterlich und unabhängig ist. Nicht auf das, was unsicher und was wackelig ist. Ich weiß nicht von euch, wer schon mal seekrank war. Ich erinnere mich noch mit Schrecken daran, wie ich nach Helgoland gefahren bin vom Bremerhaven vor 1,5 Jahren und ich habe es echt unterschätzt und ich muss sagen, so dankbar habe ich noch nicht die Toilette so oft besucht wie da. Also ich glaube, die Hand reicht nicht, wie oft man da sich dankbar übergibt, zwar nicht in die Hände vom Herrn, sondern ja, das ist, wenn man seekrank wird. Was ich damals noch nicht wusste, was aber ein Seefahrer Geheimnis ist, wisst ihr, wie man Seekrankheit überwinden kann? Du bist oben und du schaust auf den Horizont. Du schaust auf das, was nicht wackelt. Du schaust immer mit den Augen auf den Horizont. Wenn du auf den Horizont schaust, dann vergeht die Seekrankheit. Ich habe es noch nicht ausprobiert, werde ich das nächste Mal machen. Aber, stimmt es? Ja, hat mir keiner gesagt. Also wenn du nächstes Mal nach Helgoland fährst oder nach Rügen oder sonst wohin, schau auf den Horizont und nicht irgendwo sonst hin, ja. Auf das Feste, auf das Beständige, auf das, was nicht wackelt. Und richte deinen Blick auf seine Liebe zu dir, selbst wenn du nichts fühlst. In einem Gottesdienst wie heute ist es nicht schwer, die Liebe Gottes zu spüren. Du spürst sie in der Atmosphäre. Aber in der Heiligen Schrift heißt es, wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Wer von euch weiß, wenn du die Liebe spürst, musst du es in dem Moment nicht glauben. Was du spürst, brauchst du nicht glauben. Wann musst du der Liebe glauben, wenn du sie nicht spürst? Und das ist oft im Alltag der Fall. Du spürst Gottes Liebe nicht, Gott scheint weit weg. Was tust du dann? Du hast erkannt und geglaubt und vertraut, dass sie da ist. Vertraut, dass er sagt, was in seinem Wort steht, dass er dich liebt. Wir müssen dieser Liebe glauben. Jesus ist selbst in der Sicherheit und Gewissheit dieser Liebe des Vaters gewandelt. Als Jesus in den Jordan hinabgestiegen ist und getauft worden ist, da hat sich der Himmel geöffnet. Der Heilige Geist ist herabgekommen wie eine Taube auf ihn und eine Stimme vom Vater hat gesprochen, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Du bist mein geliebter Sohn. Und weißt du, das sagt Gott zu dir. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Du bist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Er sagt das dir in seinem Wort. Er sagt, dass wer in Christus ist, für den gilt die gleiche Wahrheit wie für den Sohn, für Jesus. Darum sagt er, du bist in Christus, du bist genauso geliebt wie er. Geliebt ist vom Vater. Bedingungslos, beständig geliebt. Und interessant ist, was gleich danach kam. Jesus war in der Wüste und er wurde vom Teufel versucht. Und beachte, was der ständige Refrain des Teufels war. Wenn du der Sohn Gottes bist. Wenn du der Sohn Gottes bist. Ich finde erstaunlich, wie dreist der Teufel kommt. Er greift gerade den zentralen Nerv an. Die Gottessohnschaft. Er greift bei mir auch meine Gerechtigkeit an, bei dir auch. Er kommt mit einem Lügengedanken in deinen Gedanken rein und sagt, Gott kann dich nicht mehr lieben. Er kommt genau damit, obwohl du es weißt, wo du es immer gesungen hast. Du bist geliebt, ich bin geliebt, bin angenommen. Du hast es gesungen, aber in dem Moment kommt der Teufel, du nicht, alle schon, du nicht. Er kommt mit dieser Lüge. Und du bist im Moment, merkst, wie die Angst hochsteigt, du merkst diese Verdammnis, du merkst, wie der Teufel kommen will und dich erschüttern will in dieser, im Bewusstsein der Liebe. Und er kommt so gerissen. Wenn du der Sohn Gottes bist, hast du gemerkt, was er ausgelassen hat? Er hat ein Wort ausgelassen, der Teufel. Geliebter. Er hat nicht gesagt, wenn du der geliebte Sohn Gottes bist. Warum hat er das Wort Geliebter ausgelassen? Weil er weiß, ist es seiner Versuchung nicht gerade förderlich, wenn er dich daran erinnert, dass du Gottes Geliebter bist. Darum unterschlägt er das, dass du geliebt bist. Weißt du, in all den Anklageschriften hat mir mit keiner Zeile einer geschrieben, dass ich von Gott geliebt bin. Warum? Weil der Ankläger der Brüder der Inspirator dieser Schriften war. Man hätte gemerkt, ob da Liebe dahinter ist, ob der mich erinnert, Michael, mach da nichts draus, du bist ja trotzdem geliebt, du bist bedingungslos geliebt. Niemand schrieb mir das in all den bösen Briefen. Nein, der Teufel schreibt nicht, du bist geliebt. Das sagt er dir nie. Nie sagt er das. Er springt mit dir um, dass du eins klar begreifst, du bist nicht geliebt. Das will der Teufel dir kommunizieren. Aber in Wahrheit stimmt es nicht, er ist ein Lügner, er lügt wie gedruckt. Du bist geliebt für immer und ewig. Für immer und ewig bist du geliebt. Egal was ist, und wenn die Welt und das Kosmos vergeht, wenn die Welt zusammenbricht, wenn du den größten Bockmist fabrizierst, den es gibt auf Erden, du bist geliebt. Amen. Sag, ich bin geliebt. Vergiss das nie. Weißt du, es ist die Wertschätzung und die Anerkennung des Vaters, was ein Kind dazu befähigt, ein erfolgreiches und siegreiches Leben zu führen. Und warum so viele junge Menschen ihre Moral wegschmeißen und sagen, ist ja eh alles total egal. Das liegt daran, dass sie kein Wertempfinden haben, dass sie geliebt und kostbar sind. Man hat ihnen nie gesagt, dass sie geliebt und kostbar sind. Und deswegen ist ihnen alles wurscht. Und wir müssen den jungen Leuten sagen, wie sehr sie geliebt sind. Weil nur dann können sie lieben. Wir gehen aber zu jungen Christen hin und sagen, du musst lieben, du musst deinen Nächsten lieben, du musst Gott lieben. Wir versuchen aus den bankrotten und leeren Herzen Liebe rauszumelken, die gar nicht mehr da ist vom Bewusstsein. Wir sind es, die sie hineinlegen müssen in ihr Herz. Wenn wir das getan haben, dann wird auch Liebe herausfließen. Denn das Input bestimmt den Output. Wenn du den Leuten sagst, wie sehr sie geliebt sind und du sie liebst, dann wird Liebe zurückfließen, früher oder später. Petrus hatte den Namen Kephas, also Fels. Johannes, sein Name Johannan, war auf Deutsch Gottes Gnade. Petrus repräsentiert hier die Härte, den Felsen, die Härte, das Gesetz. Er rühmt sich seiner eigenen Liebe zum Herrn. Aber Johannes repräsentiert die Gnade, das Weiche. Er rühmt sich der Liebe, die Jesus zu ihm hat. Wie heißt so schön, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Nicht seiner eigenen Stärke. Die erste Konsequenz hier also ist göttliche Intimität. Wenn du dir bewusst wirst, dass Jesus dich liebt, dann ist der Weg frei, dass du mit Zuversicht vor ihn treten kannst, ohne Scham, ohne Scheu, ohne Minderwertigkeit. Und dann hast du mit ihm Intimität. Du bist sein Vertrauter. Du kannst dich an seine Brust lehnen, wie Johannes. Du bist ein Mensch der Gnade. Johannes hatte göttliche Intimität. In Johannes 13 heißt es, nachdem Jesus gesagt hat, einer von euch wird mich verraten. Da heißt es, dass der Petrus dem Johannes gedeutet hat, komm Johannes, du musst den Herrn fragen, wer es ist, der ihn verrät. Also beachte hier mal Folgendes. Derjenige, nämlich Petrus, der sich seiner eigenen Liebe zum Herrn rühmte, fühlte sich Jesus nicht besonders nah. Er musste dem deuten, der sich der Liebe Jesu zu ihm rühmte, denn der war ihm nah. Wenn du dich auf die Liebe konzentrierst, die er zu dir hat, hast du Nähe. Wenn du dich auf deine eigene Liebe konzentrierst, wie gut, wie liebevoll du bist, was du lieben kannst, ich bin ja Liebe, ich habe Liebe, ich gebe Liebe, dann bist du dem Herrn fern. Dann geht's dir wie Petrus. Und im nächsten Vers heißt es, während er sich an die Brust Jesu lehnte. Schon wieder lehnt er sich an die Brust von Jesus. Und es gefällt mir, er lehnt sich bei Jesus an. Er stützt und vertraut auf den Herrn. Und was macht Jesus? Er antwortet ihm. Johannes war daraufhin der Einzige von allen Jüngern, der wusste, dass er geliebt war und der wusste, wer der Verräter war. Jesus hat ihm gesagt, wer der Verräter ist. Die erste Konsequenz dessen, wenn du dich der Liebe rühmst, der Herr zu dir hat, ist göttliche Intimität. Du fängst an, was man nur hören kann, wenn man dem Herrn nahe ist, an seiner Brust lehnt. Du hörst seinen Herzschlag. Petrus jedoch fühlte deine Distanz. Er musste Johannes bitten, frag du den Meister. Und jetzt kommt die zweite Konsequenz dessen, dass man sich der Liebe rühmt, die der Herr zu dir hat. Und die findet sich am Fuß des Kreuzes. Am Fuß des Kreuzes heißt es, stand Jesu Mutter und wer noch? Der Jünger, den Jesus liebte. Da haben wir es wieder. Genau diese Formulierung. Und Jesus schaut herab und sagt, Frau, siehe dein Sohn, dein neu adoptierter Sohn, Johannes. Johannes, siehe deine Mutter. Die zweite Konsequenz dessen, dass man sich der Liebe des Herrn rühmt, die er zu dir hat, ist, dass du dich am Ort wahren geistlichen Dienstes befindest. Du wirst auf einmal für Gott verfügbar und du wirst für Gott nützlich sein. Der Petrus war wenig nützlich, als er Jesus verraten hatte. Der war wenig brauchbar. Dem wurde zwar vergeben, aber der war unnütz. Aber Johannes, der sich auf die Liebe konzentrierte, die der Herr zu ihm hatte, er war dem Herrn in seinem Sterben nützlich. Es gibt einen meilenweiten Unterschied zwischen toten Werken und göttlichen Werken. Man kann im geistlichen Dienst stehen und dabei doch das tiefste Bedürfnis des Herrn nicht verstehen und dem tiefsten Bedürfnis des Herrn nicht dienen. Petrus konnte dem tiefsten Verlangen seines Herzens nicht dienen von Jesus. Aber Johannes diente dem tiefsten, dem allertiefsten Bedürfnis. Im Garten sagt er, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Er sehnte sich nach Gemeinschaft, er war so alleine. Aber in seinem Sterben am Kreuz war ein Jünger nützlich. Er war da. Wer war es? Der eine, der ein Bewusstsein hatte, dass Jesus ihn liebte. Der war der Einzige, der da war. Niemand sonst. Niemand sonst war brauchbar. Die haben sich verkrochen. Die haben ihre eigene Haut gefürchtet. Du wirst immer deine eigene Haut fürchten, wenn du dich auf deine eigene Liebe konzentrierst. Aber wenn du dich auf seine Liebe konzentrierst, hast du dich selbst losgelassen, von dir selber weggeschaut. Auf einmal bist du frei. Auf einmal geht's nicht mehr um dich. Auf einmal geht's um ihn. Und du bist auf einmal nützlich. Seine Salbung, sein Leben, seine Liebe fließt durch dich. Du wirst zum Segen. Du bist glücklich. Ich finde es so schön, dass in den dunkelsten Momenten des Heilands Johannes ein Segen war für Jesus. Er war Jesus dienlich. Wirklich. Nicht so, ich muss dir dienen, Jesus, irgendwie. Nein, er war einfach da. Er tröstete ihn, als er am Kreuz hing. Er sah in seine verweinten Augen, als er aufschaute zum Meister. Er war sein Trost. Er war nützlich. Und hier taucht die Wendung der Jünger, den Jesus liebte, zum zweiten Mal auf. Das dritte Mal nun finden wir diese Wendung, nachdem Jesus von den Toten auferstanden war und Maria Magdalena zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus liebte, gelaufen ist und ihnen sagte, sie haben den Herrn weggenommen. Daraufhin sind sowohl Petrus als auch Johannes zum Grab gelaufen. Aber wir finden hier meiner Meinung nach etwas Prophetisches. Der andere Jünger als Petrus lief schneller zum Grab. Die dritte Konsequenz dessen, dass du dich der Liebe rühmst, die der Herr zu dir hat, ist, dass du geistliche Fortschritte machst. Du magst noch jung oder neu dabei sein, aber du wirst geistliche Fortschritte machen, wenn du deinen Blick darauf richtest, wie sehr der Herr dich liebt. Wenn du seine Liebe genießt, wenn du darin badest, davon singst und darüber jubelst. Ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Ich bin angekommen in ihm. Wenn das dein Lebensmotto ist, ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Ich bin angekommen. Ich erinnere mich, dass ich nicht nur ein Sohn Gottes bin. Das ist schon gut, dass du weißt, du bist eine Tochter Gottes. Aber ich möchte dir heute raten, nimm das Adjektiv geliebt immer mit dazu. Sag immer, ich bin eine geliebte Tochter Gottes. Ich bin ein geliebter Sohn Gottes. Ich bin ein gesegneter Sohn Gottes. Ich bin angekommen, ich bin angenommen, ich bin geliebt. Vergiss das nie, dass er dich liebt. Sagen wir es nochmal, ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Und du merkst gleich, wie es dein Herz jauchzen lässt, frei schwingen lässt. Also du wirst, wenn du dich auf diese Liebe konzentrierst, wirst du drei Sachen erleben. Erstens göttliche Intimität. Zweitens, du wirst für Gott verfügbar und nützlich. Und er kann dich verwenden. Und drittens machst du geistliche Fortschritte. Das vierte Mal taucht diese Wendung der Jünger, den Jesus liebte, auf, eine Woche nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist. Die Jünger waren auf dem See Genezareth am Morgen und Jesus stand am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Und dann sagt Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr was zu essen? Und sie sagten, nein. Und daraufhin fordert er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet was finden. Er wusste, wo das Frühstück verborgen war. Sie taten es und sie konnten das Netz nicht mehr einholen, so viele Fische waren darin. Und da heißt es, sagte der Jünger, den Jesus liebte, es ist der Herr. Das vierte Ergebnis dessen, dass du dir bewusst bist, dass Jesus dich liebt, ist folgendes. Du nimmst schnell wahr. Du erkennst den Herrn schnell. Du weißt, wer der Herr ist und wer nicht ist. Petrus hat langsam geschaltet. Petrus musste sich wieder mal auf Johannes verlassen. Merkst du was? Siehst den Unterschied? Petrus konzentrierte sich auf die Liebe, die er zum Herrn hatte. Und Johannes genau andersrum. Er konzentrierte sich auf die Liebe, die der Herr zu ihm hatte. Und der Herr möchte, dass du einfach von ihm empfängst. Wie gesagt, du bist nicht in der Lage zu geben und auszuteilen an andere, wenn du nicht zuerst verstehst, wie man von Jesus empfängt. Das Empfangen kommt vor dem Geben. Was du nicht hast, kannst du nicht geben. Als Jesus einmal im Haus seiner Freundin Maria und Martha war, da war Martha gerade beschäftigt, ihm zu dienen, während Maria, man beachte es und staune, einfach in Klammern faul und träge, zu Jesu Füßen saß, in sein wunderschönes Angesicht schaute, so richtig glückselig, verträumt bei ihm war, sie hat einfach seine Liebe genossen und darin gebadet. Und ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, dass in der damaligen orientalischen Kultur dieses Verhalten der Maria in der Regel als grob und ungehörig empfunden wurde. Die sitzt einfach da, wenn ein Gast zu Besuch einkehrt und bewirtet den nicht. Also, die hat eigentlich die orientalische Gastfreundschaft ins Gesicht geschlagen, indem sie einfach verträumt da saß. Und so kam die Martha und sie fühlte sich ganz im Recht. Die Konvention, die Sitte war auf ihrer Seite. Die kam zu Jesus daher und fragte ihn, Meister, kümmert es dich nicht, dass mich meine Schwester beim Dienen allein gelassen hat? Und es gibt nicht wenige Diener Gottes, die auch so ähnlich wie Martha darauf fokussiert sind. Wir müssen Gott dienen, wir müssen die Verlorenen erreichen, wir müssen Gott dienen. Aber ist dir aufgefallen, dass Martha hier beide anklagte, nämlich ihre Schwester und den Herrn? Meister, kümmert es dich nicht. Sie hat Jesus angeklagt. Sie fühlte sich im Recht. Wie schnell klagen wir an, wenn wir uns im Recht fühlen? Sie klagte Jesus an. Sie dachte, sie müsste Jesus bewirten, sie müsste für Jesus aufkochen, sie müsste sich um Jesus kümmern. Sie klagt ihn aber an. Glaubst du, Jesus braucht einen Dienst mit Anklage? Der Herr hat nichts gegen dein Dienen. Er schätzt dein Dienen. Aber er sagt Folgendes zu der Martha. Martha, Martha, du bist beunruhigt und besorgt um viele Dinge. Sag einmal viele Dinge. Es gibt im Alltag viele Dinge, um die du beunruhigt und besorgt bist. Aber er sagt dann, eins aber ist nötig. Sagen wir gemeinsam, eins aber ist nötig. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Das heißt, der ganze Alltagskram, wo wir denken, das ist so wichtig, wir sind so unabkömmlich und sonst was. Er wird alles vergehen, wir werden nichts davon mitnehmen. Aber eins, wenn wir tun, werden wir die Ewigkeit mitnehmen. Aber glauben wir das? Glauben wir, dass nur eins nötig ist, alles liegen und stehen zu lassen, zu seinen Füßen zu sitzen, in seiner Liebe zu baden, seine Intimität zu genießen, nur ihm zuzuhören und nur seine Schönheit zu bewundern. Glauben wir das wirklich? Und man könnte jetzt sagen, aber glaubst du nicht, Michael, dass es da draußen eine verlorene Welt gibt? Die braucht unseren Dienst. Aber hör mal erst mal genauer hin, worum es hier geht. Maria saß zu den Füßen Jesu und empfing von ihm. Sie empfing von ihm. Genauso wie Johannes. Es gibt zwei Protagonisten, die besonders von Jesus empfingen. Zwei. Das ist eigentlich nur zwei. Einer war Johannes und das andere war die Maria. Nicht seine Mutter, sondern die Maria von Bethanien. Die beiden haben empfangen. Einer saß an seiner, hörte seinen Herzschlag, der andere saß zu, die andere saß zu seinen Füßen. Sie empfingen von Jesus. Und als dann die Zeit kam, dem Herrn von Herzen zu dienen, ein Segen fürs Königreich zu sein, da war Maria nach Johannes 12, Vers 3 die einzige, die Jesus für sein Begräbnis gesalbt hat. Die, die hier empfing, war in dem Moment die einzige, die ihn gesalbt hat für sein Begräbnis. Sie hat den Gesalbten gesalbt. Das war kostbar mit dem teuren Duft, der so kostbar war, wo die alle gemeckert haben. Den hat sie gegeben. Ja, dieses Alabastergefäß und diesen Duft da. Wisst ihr, sogar die Frauen, die am Ostermorgen zum Grab kamen, um Jesus zu salben, sie alle kamen zu spät. Sie hatten ihre Gelegenheit, Jesus zu salben, verpasst. Sie hatten sie alle verpasst, denn er war auferstanden. Nur eine einzige kam rechtzeitig noch zu Lebzeiten. Das war die Maria, die hier scheinbar so unnütz zu seinen Füßen saß. Maria war in der Lage, das Rechte zur rechten Zeit im Geist zu tun. Warum? Weil sie zuvor das eine getan hatte, was allein nötig war. Sie hat empfangen. Unser ganzer Dienst für Gott wird sich daran entscheiden, ob wir zuvor das eine taten, einzig und allein das eine, was nötig ist, ob wir Zeit bei ihm zu seinen Füßen verbracht haben, ob wir von ihm empfangen haben. Denn dann kann der Heilige Geist aus uns rausfließen, wenn es kritisch wird. In der Zeit, die uns nicht schmeckt, die uns nicht einfach fällt. In dem Moment fließt er hervor. Wir haben Jesus gedient, zu seinen Füßen gesessen. Dann dient er uns und durch uns anderen. Und das ist eine unglaublich wichtige Sache. An jedem Tag wollen Dinge und Angelegenheiten unsere Aufmerksamkeit beanspruchen. Der Teufel, der setzt Feuer, der legt Feuer. Überall eröffnet er zur Ablenkung Nebenkriegsschauplätze und diese Feuer müssen wir dann auslöschen. Das kennen wir ja alle. Hier, da, dort, Anruf, E-Mail, Zeug, hin und her. Aber eins ist nötig. Der sagt, das ist alles uninteressant. Nur eins ist nötig. Einfach seine Gegenwart und Liebe zu genießen. Und noch was ist interessant. Die Martha, die sah einen Jesus realistisch, der müde war im Natürlichen. Klar, Jesus war müde. Seine Füße waren verstaubt, er war müde. Er war verschwitzt, er war müde, sein Magen knurrte. Das war alles richtig. Aber Maria sah tiefer. Sie sah nicht nur das Äußerliche. Sie sah tiefer hinein in Jesus. Sie sah in sein Herz. Sie sah diese gewaltige Fülle der Liebe, von der sie im Geist ziehen wollte, die sie im Geist empfangen wollte. Darf ich dich jetzt was fragen? Welche von den beiden Schwestern hat Jesus das Gefühl gegeben, Gott zu sein? Weißt du, um bedient und bewirtet zu werden, da brauchst du dich nicht als Gott fühlen. Vielleicht fühlst du dich als Pascha oder sonst was. Aber als Gott fühlt sich nur der, der von dir empfängt. Weißt du, manchmal denken wir, das Größte, was wir Gott bringen können, ist unser Dienst. Weißt du, was das Größte ist, was wir Gott geben können? Dass wir von ihm empfangen. Das ist das Kostbarste. Denn da anerkennen wir ihn als Gott. Da anerkennen wir ihn, ich empfange von deiner Fülle. Ich empfange, ich begehre deine Fülle. Ich begehre deine Liebe. Ich begehre deine Gottheit. Dann erkennen wir ihn wirklich. Wenn wir ihm dienen, jeder Religiöse kann ihm dienen. Aber von ihm empfangen, kann die Religion nicht. Die Schwester, die ihm dienen wollte, hat ihm nicht das Gefühl gegeben, Gott zu sein, sondern die, die empfangen wollte aus seiner Fülle. Und das war der Grund, warum sie später das Richtige zur richtigen Zeit für Jesus tun konnte. Eins, nur eins ist nötig, um seine Gegenwart zu genießen. Und keine Bange, mach dir keine Sorge um deinen Dienst für den Herrn, der wird kommen. Aber wenn du dann dem Herrn dienst, dann werden das keine Totenwerke sein aus deiner eigenen Kraft. Amen. Es wird er sein, der durch dich fließt und dient. Dann wirst du nämlich Jesus das Richtige zur richtigen Zeit tun. Halleluja. Und das fünfte Mal, wo diese Wendung auftaucht, der Jünger, den Jesus liebte, das war gerade an dem Morgen am Ufer, eine Woche nach der Auferstehung, als Jesus dem Petrus eröffnet hat, mit welchem Tod der Petrus Gott verherrlichen würde. Und als er das gesagt hatte, sagte Jesus zu Petrus, folge mir nach. Und interessant ist, was jetzt passiert. Genau in dem Moment dreht sich Petrus um und er sieht den Jünger, der Jünger, den Jesus liebte, was tun? Nachfolgen. Er sieht ihn was tun? Nachfolgen. Gerade das, was Jesus sich von Petrus wünscht, das tut er bereits. Johannes, der Jünger, der sich auf die Liebe konzentriert, die der Herr zu ihm hat, folgte Jesus bereits nach. Etwas, was Petrus, der sich auf seine eigene Liebe zum Herrn konzentrierte, noch nicht tat, was er noch lernen musste. Johannes brauchte nicht die ständigen Ermahnungen und Aufforderungen. Er folgte dem Herrn einfach nach. Und hier haben wir diese fünf Resultate. Und sind diese fünf Resultate dessen, dass du dich konzentrierst auf die Liebe, die er zu dir hat, nicht genau das, was wir uns wünschen, dass jeder in der Gemeinde tun sollte? Und doch kommt all das nicht durch Appelle, nicht durch Eifer oder Sonstiges. Es kommt all das als eine Offenbarung darüber, wie sehr Jesus dich liebt. So einfach ist es. Wie sehr Jesus dich liebt. Wie sehr er mich liebt. Fünf Punkte. Dann hast du göttliche Intimität. Zweitens, du bist für Jesus verfügbar und nützlich. Drittens, du machst geistliche Fortschritte. Viertens, du hast eine rasche Wahrnehmung von Jesus. Und fünftens, du folgst Jesus nach. All das kommt als Resultat dessen, dass du dich darauf konzentrierst, wie sehr der Herr dich liebt. Fünf Resultate. Die Zahl fünf übrigens ist die Zahl der Gnade. Hast du es gewusst? In der Bibel hat jede Zahl eine Bedeutung. Wenn du biblische Zahlenlehre studierst, wirst du herausfinden, dass 5 wirklich die Zahl der Gnade ist. Zum Beispiel das fünfte Mal, wo Noahs Name in der Bibel genannt wurde, da heißt es, Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Das fünfte Mal, als der Name Ruth in der Bibel genannt wird, da fragt Ruth den Boas, warum habe ich Gnade gefunden in deinen Augen? Also diese 5 gesegneten Resultate, diese Gnade wird in dein Leben hervortreten, wenn du heute vom Gottesdienst heimkommst und wenn du das eine tust in Zukunft, was nötig ist. Der Herr liebt dich so sehr, so sehr. Und seine höchste Freude ist es, wenn du dich von seiner Liebe, die er zu dir hat, ernährst. Weißt du, bereits im alten Bund war der Teil, den die Priester vom Friedensopfer, das sie dann verbrannten, aßen, es war die Brust des Lammes. Die Brust. Johannes lehnte sich an die Brust Jesu. In der Bibel heißt es, dass die Brust, also diese Brust des Lammes, des Opfertiers, sie steht dem Hohenpriester Aaron und seinen Priestersöhnen zu. Das heißt, übertragen für uns im Neuen Bund, die Brust steht unserem hohen Priester Jesus zu und uns, den königlichen Priestern. Wir sind ein königliches Priestertum. Der Herr hat seine Brust bereit, damit du dich an sie lehnst, damit du dich ernährst von dem Brustteil des Lammes. Merkt ihr diese Tiefe, merkt ihr diese Bedeutung, wie sie vorab geschaltet ist im alten Bund. Jesu Brust ist für dich da, sie ist für dich reserviert. Und unsere geistliche Ernährung bedeutet, dass wir uns von seiner Liebe ernähren. Und manche sagen, wir müssen uns von seinem Wort ernähren. Aber du weißt genau, in diesem Wort stehen Dinge drin, die dir nicht gut tun, nämlich das Gesetz. Es gibt Abschnitte, die heute nicht mehr für dich gelten. Und von denen solltest du dich nicht ernähren. Aber Gott ist hier unter uns. Er gießt seine Liebe aus. Er singt und jubelt und jauchzt über dich voller Freude. Er ruht in seiner Liebe zu dir. Und du kannst nie verstehen, wie sehr dich Gott Vater liebt, bis du nicht verstehst, wie sehr er Jesus liebt. Denn er gab Jesus sein Allerliebstes für dich. Gott sagte zu Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du liebst. Man könnte sagen, warum bist du so grausam, Gott? Du sagst nicht, nimm deinen Sohn mit und opfere ihn. Er streut noch Salz in die Wunden der Vaterliebe von Abraham. Er setzt noch nach, nimm deinen Sohn. Er setzt nach, deinen einzigen Sohn. Er setzt nochmal nach, den du liebst, und opfere ihn mir. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass es ja gar nicht stimmt? Abraham hatte nicht einen einzigen Sohn. Abraham hatte zwei Söhne. Ich habe es immer überlesen. Mir ist es nie auf einmal elektrisiert, mich diese Stelle. Wusch, nimm deinen einzigen Sohn. Er hatte aber zwei. Was bedeutet das? Er meinte nicht Isaac, er meinte seinen eigenen Sohn Jesus. Das ist ein Vorschatten, ein Typus, dass der Vater im Himmel seinen einzigen Sohn, den er liebt, gibt. Denn Abraham musste Isaac ja gar nicht hergeben. Aber der Vater hat seinen Sohn gegeben. Und als er ihn festgebunden hatte und das Messer hochhob und zustoßen wollte, in dem Moment sagte Gott zu Abraham, tu es nicht. Der Engel kam, griff dem Raden die Speichen, griff ihm in den Arm, stoppte das Schreckliche. Und im Gestrüpp war ein Witter, ein Bild für Jesus. Ein Bild für den Jesus. Der Witter löste das Opfer aus von Isaac. Jesus ist unser Auslöser, unser Erlöser. Und so sagte dann Gott zu Abraham, jetzt weiß ich, dass du mich fürchtest. Denn du hast deinen Sohn, deinen einzigen Sohn nicht zurückgehalten. Und weißt du, genau so kannst du jetzt zu Gott sagen, Gott, jetzt weiß ich, wie sehr du mich liebst. Gott sagt zu Abraham, jetzt weiß ich, wie sehr du mich fürchtest, denn du hast deinen einzigen Sohn nicht zurückgehalten. Aber du kannst zum Vater sagen, Gott, jetzt weiß ich, wie immens, wie sehr du mich liebst, denn du hast deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du über alles liebst, nicht zurückgehalten, sondern für mich gegeben. Jetzt kannst du sagen, Gott, jetzt weiß ich, welcher Christ weiß, wie sehr geliebt ist. Du musst auf Jesus schauen, auf die Liebe Jesus schauen, dann weißt du, wie sehr er dich liebt. Halleluja. Und Jesus liebte uns so sehr an diesem Kreuz, in diesem Hof, wo er gegeißelt wurde. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Hör auf, dich selbst zu geißeln. Hör auf, anklagend und verdammend deine Glaubensgeschwister zu geißeln. Hör auf mit dem ganzen Dreck von Sündenbewusstsein. Jemand hat bereits bezahlt für deine Sünde. Du musst nicht mehr bezahlen. Du musst nicht mehr dafür sorgen, dass andere für ihre Sünden büßen und bezahlen. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Siehe das Lamm Gottes, das hinwegträgt. Wenn es hinweggetragen ist, ist es fort, ist es weg, ist es futsch. Hinweg trägt die Sünde der Welt. Er hat deine und meine Sünden hinweggetragen. Sie sind nicht mehr da. Und noch was ist interessant, Gott kann deine Sünde nicht mehr bestrafen. Und zwar nicht wegen seiner Nachlässigkeit, dass er die Augen zudrückt, sondern wegen seiner Heiligkeit. Du wirst sagen, hoppala, das gibt's doch gar nicht. Er kann dich nicht bestrafen wegen seiner Heiligkeit. Ganz genau das meine ich. Denn ich habe schon mal gesagt, aber es gibt einen Grundsatz in der Rechtsprechung. Weltweit wird dieser Grundsatz beachtet. Du kannst ein Delikt, ein Vergehen nicht zweimal bestrafen. Du kannst ein Verbrechen nicht zweimal bestrafen. Wenn Jesus für deine Sünde, für deine Bosheit, für dein Vergehen bereits bestraft wurde, darf Gott dich nicht mehr bestrafen, selbst wenn er wollte. Aber er will dich nicht bestrafen. Sag das den Gesetzlichen, sag das den Anklägern, sag, dass sie dich verdammen wollen, sag das denen, die sagen, Gott wird dich zerschlagen. Sag nein, er hat ihn zerschlagen. Es gefiel ihm, Jesus zu zerschlagen, damit wir Frieden hätten. In seinen Wunden ist uns Rettung, Heilung geworden. Sag das denen, die das Maul aufreißen und nichts begriffen haben vom neuen Bund. Nichts begriffen haben. Nichts, gar nichts begriffen haben vom neuen Bund. Die noch schnauben und toben und sagen, du Sünder, du Sünder, du Sünder. Nein, es gibt keine Sünde mehr. Er hat sie hinweggetragen. Er hat eine ewige Erlösung erschaffen, alle zukünftigen Sünden für dich vergeben. Es ist vorbei mit der Sünde. Es ist vorbei mit dem Fingerzeigen. Es ist vorbei, für immer vorbei, für immer zu spät. Wer es versucht, ist lächerlich, kommt 2000 Jahre zu spät. Gott, weil er heilig ist, kann und wird er deine Sünde nie mehr bestrafen. Egal was du tust, selbst wenn du einen umbringen würdest. Ja, du müsstest in den Knast. Aber er kann dich, er wird dich nicht bestrafen, selbst für Mord. Ihr müsst mal begreifen, was hier geht. Er würde Hitler nicht bestrafen, wenn er an Jesus glaubt. Er würde ihn nicht bestrafen, wenn er an Jesus glaubt. Gott ist nicht barmherzig, indem er dich für gerecht erklärt. Wir denken, oh Gott, hat mich richtig gestellt, er ist so barmherzig zu mir. Nein, er ist nicht barmherzig, er ist gerecht zu dir. Es ist eine Rechtsfrage, dass er dich gerecht erklärt. Er kann nicht anders. Selbst er darf nicht anders. Er kann nicht. Er hat Gerechtigkeit geübt auf Golgatha. Das muss uns klar sein. Gott ist nicht barmherzig, indem er dich richtig stellt. Er ist gerecht, indem er dich richtig stellt. Er ist sich selbst treu. In seiner Barmherzigkeit stimmt, sandte er seinen Sohn. In seiner Liebe sandte er seinen Sohn. Aber gerecht macht er dich nicht aufgrund von Liebe und Barmherzigkeit. Gerecht macht er dich aufgrund von Recht und Ordnung. Auf Golgatha ist Recht geschehen. Da fiel der Hammer des Richters und zerschlug dem Teufel den Kopf. Ja, da wurde Recht gesprochen im Namen des Gesetzes, des kosmischen Gerichtshofs. Auf Golgatha wurde Gerechtigkeit erklärt. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Das war kein sentimentales Geschehen, obwohl es uns nahe geht. Das war der himmlische Gerichtshof. Hier wurde er gerichtet. Hier wurdest du in ihm gerichtet. Es gibt kein Gericht mehr. Nur Unglauben kann dich aus dem rausziehen. Aber wenn du glaubst, bist du begnadigt, für immer im Plus. Jesus schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat nie gesagt, mein Gott. Er hat immer gesagt, mein Vater. Er hat immer gesagt, mein Vater, weil seine Beziehung war zum Vater. Gott kann ein religiöser Mensch sagen. Ein Ungläubiger kann das sagen. Einer, der nicht, Gott nicht kennt, kann sagen, oh Gott, oh Gott. Aber er hat den Tausch vollzogen. Er hat die Sohn-Vater-Beziehung preisgegeben. Er wurde zur Sünde. Er konnte daraufhin nicht mehr sagen, mein Vater. Er konnte nur noch sagen, mein Gott. Er nahm die Stelle eines Menschen, der Gott nicht kennt, der Gott fern ist. Und er sagte ihm, mein Gott, nicht mein Vater. Er sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat die Sohn-Beziehung verloren um unsretwillen. Aber heute können wir zu Gott rufen, lieber Vater, Abba, Papa, Abba, Abba. Wir können rufen, Vater. Wir dürfen nicht mehr nur sagen, oh Gott. Ja, jeder Religiöse kann Gott Gott nennen, aber der Vater, er ist mein Vater. Das können wir, weil er unsere Not, unsere Strafe auf sich nahm. Halleluja. Er schrie laut, warum hast du mich verlassen? Weißt du, warum er so laut schrie? Damit wir es nicht mehr überhören können, dass wir nie mehr verlassen sind. Er war verlassen, damit du nie mehr, sag laut, nie mehr, verlassen bist. Ja, nie mehr. Weil er schrie, warum hast du mich verlassen? Bist du nie mehr verlassen. Ich werde dich nicht verlassen und versäumen. Ich bin immer bei dir bis ans Ende des Zeitalters. Immer. Immer. Und heute darfst du laut rufen, Vater, nicht warum hast du mich verlassen, sondern Vater, warum hast du mich so gesegnet? Warum, Vater, bist du so gut zu mir? Warum liebst du mich so sehr? Wirklich, ihr Geliebten, vor 2000 Jahren wurde alles bezahlt. Alles bezahlt. Darum gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und zwar mit unserer Sünde beladen, damit wir, die wir von keiner Gerechtigkeit was wussten, Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und du kannst fragen, wie kann Gott jemanden gerecht machen, der noch nichts Gerechtes getan hat? Ein Mensch, der noch nie was Gutes getan hat, wie kann der gerecht werden? Darf ich dir eine Gegenfrage stellen? Wie kann Gott Jesus zur Sünde machen, wo Jesus nie etwas Sündiges getan hat? Nach der gleichen Prinzip hat er den zur Sünde gemacht, der mit Sünde nie was zu tun hatte, damit du, wo du mit Gerechtigkeit nichts zu tun hattest, für immer gerecht wirst. Weißt du, es braucht keinen Heiligen Geist, um das Gesetz zu erklären. Das Gesetz ist Karma. Es sagt und es besagt, tu Gutes und du bekommst Gutes, tu Böses und du bekommst Böses. Das braucht kein Mensch, da brauchst du keinen Heiligen Geist dazu. Es begreift jeder Hindu, jeder Buddhist, es begreift jeder Mensch. Das Gesetz ist easy. Das Gesetz ist einfach. Auge um Auge, Zahn um Zahn ist Gesetz. Du tust Gutes, wirst belohnt, du tust Schlechtes, wirst bestraft. Weiß jeder. Das begreift der Dümmste. Aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium lautet, wir bekommen das Gute, was wir nicht verdient haben. Warum? Weil Jesus all das Böse bekam, was er nicht verdient hatte. Ich sag's nochmal. Du bekommst all das Gute, was du nicht verdient hast, weil er von dir all das Böse bekam, was er nicht verdient hatte. Das ist das Evangelium. Das, ihr Lieben, nichts anderes ist die gute Nachricht. Er wurde zerschlagen um unserer Missetaten willen. Und um das zu verstehen, brauchen wir den Heiligen Geist. Das ist eine Offenbarung vom Evangelium. Das wurde uns lange nicht wirklich so klar gesagt. Der Heilige Geist kam nicht, um das Gesetz zu erklären. Er kam, um dir die Gnade zu enthüllen. Jesus sagte von sich, und damit komme ich zum Ende, in Matthäus 8,20, eine sehr berührende Stelle. Füchse haben Löcher und Vögel haben Nester. Aber der Menschensohn, er meinte sich selbst, hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er hat keinen Ort, wo er zur Ruhe kommen kann. Und am Kreuz rief er aus, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Der ganze Preis wurde bezahlt. Alles, was es braucht, um uns gerecht zu machen, um uns ein siegreiches Leben zu ermöglichen. Alles, was es braucht, um Strafe, Not und Verdammnis von uns zu nehmen. Und dann heißt es anschließend in Johannes 19,10. Jetzt ist es auch sehr interessant. Es lohnt sich jetzt noch kurz aufzupassen. In Johannes 19,30, da heißt es, er neigte sein Haupt. Er sagte, es ist vollbracht. Und dann sagte er, neigte sein Haupt und übergab den Geist. Und dieses, das Hauptneigen, ist das gleiche griechische Wort wie das Haupthinlegen von Matthäus 8,20. Was heißt das? Der Sohn Gottes, der Menschensohn, hat, als er das Erlösungswerk vollbracht hat für dich und für mich, endlich, endlich den Ort gefunden, wo er zur Ruhe gelangt. Den Ort gefunden, wo er sein Haupt hinlegen kann. Als er sein Haupt zum letzten Mal fallen ließ, da hatte er den Ruheort gefunden. Da war das Ziel seiner Sendung, seiner Mission. Er fand seinen Ruheort, da wo er dich liebte, da wo er dich erlöst hat, da wo er dich gerettet hat, da wo er dich geheilt hat, da wo er dich gesegnet hat, da kam der Sohn des Menschen zur Ruhe. Das ist also einer der gigantischen Gedanken, die du je gedacht hast. Da, an diesem Punkt, als er sagt, es ist vollbracht, da hat er sein Haupt hinlegen können, senken können und den Geist übergeben. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Da konnte er auch wieder das Vater sagen. Das ist die Gnade Gottes, größer als all unsere Sünden. Und manche sagen, du darfst nicht zu viel Gnade predigen. Das gibt Leute einen Freibrief, um zu sündigen. Aber die Leute sündigen auch so, sie brauchen keinen Freibrief. Und zweitens heißt es in der Bibel, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Wer denkst du, betrügst uns und verschleiert uns die Kraft der Gnade? Der Teufel. Weil er weiß, das Gesetz ist seine Waffe. Mit der knüppelt er dich nieder. Und in 1. Johannes 4,17 heißt es, und das ist die letzte Bibelstelle hier, eine wunderbare Stelle, 1. Johannesbrief 4,17. Da heißt es, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Man könnte auch sagen, wir haben Zuversicht. Wir fühlen uns sicher am Gerichtstag. Welcher Gerichtstag ist gemeint? Der himmlische Gerichtstag, wenn wir vor Gott als Richter treten eines Tages. Dann haben wir Zuversicht. Dann haben wir Optimismus. Dann haben wir ein gutes Gefühl. Weißt du, vom Richter der Welt, des Universums zu stehen, ist für manche eine Zitterpartie. Ja, aber er sagt, darin ist die Liebe zur Vollkommenheit gelangt, bei uns. Welche Liebe? Die Liebe Gottes, der wir geglaubt haben, die wir erkannt haben, dass wir geliebt sind. Wir brauchen uns nicht mehr fürchten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verdammt. Wir haben die Liebe geglaubt. Es gibt keinen Grund zur Sorge, keinen Grund zur Verzagtheit. Und dann heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe. Nein, davor heißt es, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Gott evaluiert und begutachtet dich nicht heute, um dich zu beurteilen oder zu richten, um nach Perfektion zu suchen. Im alten Israel stand und fiel alles mit dem Hohenpriester. War der Hohepriester, der eine Stellvertreter, in Gottes Augen annehmbar, war das ganze Volk annehmbar. War der Hohepriester, der eine Stellvertreter, für Gott nicht annehmbar, lehnte Gott das ganze Volk ab. Und geliebt, ich will, dass ihr wisst, dass ihr es wirklich wisst, dass Jesus Christus als unser Hohepriester lebt, nach der Kraft eines unzerstörbaren Lebens. Halleluja. So wie er ist, so bist auch du in dieser Welt, heute, hier und jetzt. So vollkommen, tadellos und unsträflich, wie er ist, so bist du in dieser Welt, in Gottes Augen. Frag dich nicht länger, bin ich bei Gott angenommen? Frag vielmehr, ist Christus angenommen bei Gott? Gott will, dass du nicht mehr auf dich selber schaust, sondern dass du auf Jesus schaust. Und wenn der Teufel dir deine Sünden vorhält, dann verweis ihn auf Jesus. Dann sag dem Teufel, Teufel, da schau hin. Schau dir den Sohn Gottes an, so wie er ist. So vollkommen, wie er ist. So bin ich in dieser Welt. Was immer du an Jesus sehen kannst. Vollkommenheit. Vortrefflichkeit. Alles ist tadellos, herrlich, wunderschön. So wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Der Teufel will, dass du auf dich selber schaust. Aber Gott will, dass du auf Jesus schaust. Und du magst sagen, aber ist das alles praktisch? Da kann man gar nichts tun. Das Hinschauen allein reicht doch nicht. Weißt du, als Jesus auf dem Wasser ging und Petrus sagte, komm dazu. Als Petrus auf Jesus schaute am Wasser. Als Petrus auf dem Wasser ging, brauchte er nur eine Sache. Auf Jesus schauen. Du sagst es nicht praktisch, aber es war sehr praktisch. Er blieb über den Wellen. Und sag mir, ist das lebenspraktisch oder nicht? Funktioniert das oder nicht? Und er sah Jesus mit aufgedecktem Angesicht. Über dem Sturm, über den Wogen, über den Beunruhigungen seines Lebens. Und so wie er war, so wurde Petrus, ein Wassergänger. Solange du auf Jesus schaust und nur auf ihn schaust, solange bewegst auch du dich über deinem Sturm, über deinen Wogen, über all den Beunruhigungen deines Lebens. So wie er ist, so wirst auch du. Das verändert dein Leben. Gerade jetzt liebt er dich. Gerade heute liebt er dich. Egal, was du denkst, falsch oder verkehrt gemacht zu haben. Gott könnte dich nicht mehr lieben, wenn du Jesus wärst. So wie Jesus ist, so geliebt. So sehr geliebt. So bist du so sehr geliebt. Er liebt dich. Er liebt dich so immens wie seinen eigenen einzigen Sohn. Halleluja. Und das ist, finde ich, Grund, ihn zu preisen. Das ist Grund, mit diesem Gott zu leben. Konzentriere dich wie Johannes. Beachte das Geheimnis des Johannes. Konzentriere dich auf die Liebe, die er zu dir hat. Und du wirst garantiert, automatisch siegreich sein. Amen.